Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Advance Football Spieltrieb, dem Kinder- und Jugendfußball-Podcast. Wir sprechen hier über Themen, die Trainerinnen und Trainer im Fußball meistens interessieren. Und wir, das sind einmal der Sakko auf der einen Seite. Hallo Sakko, schön, dass du da bist.
Hallo Josh.
Und ich, der Joscha. Wir haben Advance Football gegründet vor 9 Jahren. Und das machen wir hoffentlich nochmal 9 weitere Jahre, das Ganze hier. Ob wir den Podcast zu lang machen, schauen wir mal. Auf jeden Fall haben wir heute wieder spannende Fragen mitgebracht. Das sind in der Tat 3 Stück, denn wir haben deutlich mehr Einsendungen bekommen, was Fragen zu unserem 9-jährigen Jubiläum angeht, als wir in der letzten oder vorletzten Folge abspielen konnten. Und deshalb haben wir uns jetzt vorgenommen, jede Woche quasi eine dieser Fragen nachzureichen, um da niemanden auf den Schlips zu treten. Wir sind ja da sehr, sehr dankbar für den Support. Und ich würde damit auch gerne tatsächlich starten. Und zwar geht diese Nachricht von dem Dino aus Österreich.
Hey, liebes Advance Football Team. Alles Gute zum 9. Geburtstag. Ich möchte euch einfach mal Danke sagen. Eure Inhalte, Ideen, Perspektiven haben meine Arbeit als Trainer wirklich bereichert und mir wirklich geholfen, Fußball nur mal aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Gerade in der täglichen Arbeit und täglichen Umgang mit Spielern und in meiner persönlichen Entwicklung als Coach seid ihr für mich eine richtig wertvolle Inspirationsquelle geworden. Ja, und weil Geburtstag ist, hätte ich auch noch eine kleine Frage an euch. Und zwar, was war in den letzten 9 Jahren eigentlich die größte Erkenntnis oder Veränderung in eurer Sicht auf moderne Trainingsarbeit und Spielerentwicklung? Macht bitte genauso weiter und auf viele weitere erfolgreiche Jahre.
Abruptes Ende von Dino, vielen Dank. Dein Dialekt, dein Akzent macht auf jeden Fall direkt gute Laune. Freue ich mich schon auf den nächsten Österreich-Urlaub. Sakko, du bist ja im Sommer wieder bei einem Verein in Österreich. JAZ Stimmt. West, wer da in der Nähe ist, wem das was sagt, bei Deutschlandsberg, meldet euch da sehr, sehr gerne. Vielleicht könnt ihr damit vorbeischauen. Und zwar, Dino, du hattest ja jetzt gefragt, was unsere Erkenntnis ist der letzten 9 Jahre, was Trainingsarbeit und Spielerentwicklung angeht. Sakko, hast du ja direkt aus der kalten Hose raus, hast du was, wo du sagst, das ist eine Sache, die sticht raus? Man muss dazu sagen, die Frage passt auch sehr gut zur Folgefrage, die wir gestellt bekommen haben vom Lorenz. Die geht nämlich in eine ähnliche Richtung.
Okay. Ja, mir ist tatsächlich was eingefallen. Ich glaube, das verbindet so ein paar Themen miteinander. Und das ist für mich so dieses Training muss Spaß machen. Also das ist irgendwie eine der vielleicht doch zentralen Erkenntnisse, nicht nur der letzten 9 Jahre, auch der Jahre davor. Und damit meine ich gar nicht so dieses klassische, die Kinder sollen Spaß haben beim Kicken und sowas. Das ist sowieso irgendwie klar, für die machen wir es ja. Sondern es soll auch denen Spaß machen, die das dann machen. Also den Trainerinnen und Trainern. Weil ich sehe so viel Konflikt und vielleicht auch Unsicherheit bei vielen Coaches. Und es kommt daher, dass dann vergessen wird, worum es in 99,99% der Mannschaften eigentlich geht. Nämlich, dass alle gemeinsam halt eine geile Zeit haben. Weil das wird aus den Augen verloren. Und dann redet man über, wie kann man eine Mannschaft vorbereiten auf das und jetzt spielen wir gegen die und die haben getreten im Spiel und jetzt der Schiedsrichter war so und also ganz, ganz viel rührt dann daher, dass ich irgendwie für mich als Erwachsener an der Seite dann vergesse, warum ich das eigentlich mache. Und wenn ich mit der Einstellung ins Training und in die Trainingsplanung gehen würde, dass es auch ein Training ist, das mir Bock macht, ich glaube, dann würden ganz viele automatisch auf Dinge verzichten, die auch den Spielern keinen Spaß machen. Du hast ja auch keinen Bock, eine Passstaffette anzuleiten. Das macht ja keinen Spaß. Also es ist ja todeslangweilig, auch für dich als Erwachsener, der nebendran steht. Und ich denke mir das manchmal auch, das kam mir nämlich in den letzten Tagen immer wieder, wenn ich Inhalte auch zu neuen Trainingsmethodiken sehe, dazu zählt auch die Trainingsphilosophie Deutschland, die ja im Kern, was wir auch damals im Podcast schon gesagt haben, in dem, was da ein Inhalt drin ist, ist das zum großen Teil gut. Da sind noch ein paar Dinge dabei, die sind nicht so gut, aber da haben wir das ja ein bisschen beleuchtet. Aber ich hätte zum Beispiel auch für mich, wenn man jetzt sagen würde, ey, also jetzt nur für mich als Person, Zacco, hast du Lust, dich dann zweimal die Woche hinzustellen, 90 Minuten und einfach nur ein Spielfeld zu betreuen? Da würde ich sagen, ganz ehrlich, nee, eigentlich nicht. Also mein Rollenverständnis von mir als Trainer ist dann schon auch, ich arbeite gemeinsam mit der Mannschaft. Wir sprechen über Dinge, wir verändern Dinge. Und ich glaube, da in diesem Rollenbild zu bleiben, ich brauche meine Eltern drumherum sozusagen, die mich dann unterstützen, das ja, die dürfen begleiten, aber ich habe manchmal auch Lust, mit der Mannschaft das zu machen. Aber, und das ist das, worauf ich es jetzt konzentrieren will in der Erkenntnis, so, dass ich gemeinsam mit der Truppe, die da vor mir steht, halt Bock habe. Also, dass es irgendwie Spaß macht, an diesem Thema, an diesem Inhalt zu arbeiten und dass ich richtig gute Laune bekomme, dass wenn die Spielform so designt ist, dass die Lerninhalte automatisch drin vorkommen, das freut mich extrem. Also dann habe ich ein richtig seliges, wohliges Gefühl um die Brust, weil ich mir denke, ja, genau so habe ich es mir irgendwie vorgestellt, ausgemalt, die machen das, die geben Vollgas, weil es gut passt und jetzt sind wir zusammen und es macht halt richtig gute Laune. Also habe ich das geschafft, jetzt auf den Punkt zu bringen, weißt du, was das mir geht?
Definitiv, und daher rühren ja auch unsere vier goldenen Trainingsprinzipien. Und das Fundament davon ist dann einfach die maximale Freude, die wir schaffen wollen, oder den Rahmen für maximale Freude, den wir schaffen wollen. Und erst danach kommen so Geschichten wie kurze Standzeiten, hohes Maß an Intensität, was coache ich denn eigentlich, wie coache ich denn eigentlich? Also grundlegend, und eigentlich kann man diese, ja wohl, man kann es nicht auf alle Phasen, auf alle Prinzipien anwenden, aber eigentlich gelten diese goldenen Trainingsprinzipien auch für den Trainer so ein bisschen, zumindest die unterste, nämlich wirklich maximale Freude auch für mich als Trainer schaffen, weil nur dann bleibe ich über 10, 15, 20 Jahre auch im Verein hängen, und es ist ja so vielschichtig, weil es ja zeitgleich auch bedeutet, dass ich mir als Jugendleiter, also wenn jetzt hier ein Jugendleiter zuhört, auch überlegen müsste, wie schaffe ich es eigentlich, meinen Trainern eine maximale Freude zu machen in ihrer Trainerarbeit. Und es sind halt so Geschichten wie, ich nehme die von Anfang an mit an die Hand. Und es geht ja nicht darum, dass du als Jugendleiter jedes Mal mit an der Seitenlinie stehst, wenn's Training startet oder sonst irgendwas. Aber so Basic-Sachen, dass der Trainer ins Handeln kommt und dass du ihm sagst, hey, ja, vielleicht machst du halt nicht die ersten 10 Wochen in deinem neuen Traineramt Runden laufen und irgendwas mit Medizinbällen, kann ich dir nämlich sagen, das wird sich relativ schnell abnutzen. Probier's doch mal mit kleinen Spielformen, kleine Zahlenverhältnisse, viele Erfolgserlebnisse für die Kinder. Ich glaube, daraus lässt sich dann sehr, sehr viel einfach ableiten für den Gesamtverein, für die ganze Mannschaft und auch für den Trainer. Das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Was ich mitnehmen würde oder was ich so auf jeden Fall sagen würde, ist so dieses Thema, weniger ist mehr. Ist ja auch ein sehr, sehr generischer Satz irgendwie. Den kann man jetzt natürlich auf alles Mögliche anwenden. Aber wir sind jetzt ja seit 9 Jahren dabei, daher ja auch die Einsendung von Dino, und wir hatten uns die letzten Wochen auch wieder immer mal wieder drüber unterhalten. Wir sehen Sachen halt kommen und gehen, und wir sehen Sachen gehen, die revolutionieren den Kinder- und Jugendfußball jedes Mal aufs Neue, und es ist dann aber ganz, ganz oft so, dass es wieder vorbeigeht, und ganz, ganz oft reduziert sich es dann wieder auf das Eigentliche, nämlich das, was ich gerade eben schon gesagt habe, viele Erfolgserlebnisse für die Kinder schaffen, viel Freude für die Kinder im Training schaffen. Und das mache ich ganz, ganz oft, indem ich halt weniger mache. Also mir weniger den Kopf zermatter, was mache ich heute für eine neue Übung, anstatt nicht einfach die Übung, die beim letzten Mal gut funktioniert hat, nochmal zu machen. Warum denn nicht, wenn sie funktioniert? Und weniger zu coachen und mehr spielen zu lassen. Ich glaube, das wäre so die kurze und knappe Ableitung, die ich hätte. Tatsächlich weniger ist mehr, und das lässt sich sowohl auf den Breitensport in meinen Augen münzen, als auch auf den Leistungsbereich. Ja, also sehr, sehr leistungsorientierte oder talentierte Kinder, die brauchen auch nicht viel, sondern gibt ja den schönen Satz, eigentlich ist es deine Aufgabe als NLZ-Trainer oder als leistungsorientierter Trainer, das Talent nicht zu verhindern, sondern einfach dieses Talent sich entwickeln zu lassen. Und das Gleiche ist es auch am anderen Ende sozusagen, in der breiten Masse. Weniger ist mehr, um da dann tatsächlich Freude entstehen zu lassen. Und vielleicht nehmt ihr das mal mit für euer nächstes Training oder für euren nächsten Wettkampf. einen Ticken weniger coachen, einen Ticken weniger Gedanken machen, was müsste inhaltlich gemacht werden und dafür mehr sich zu überlegen, hey, was braucht denn mein Spieler, der eigentlich vor mir ist oder meine Spielerin, die ich jetzt gerade vor mir habe. Cool. Das war der kurze und knackige Einstieg mit Dinos Frage. Und ich habe schon gesagt, jetzt geht es so ein bisschen in eine ähnliche Richtung, unsere Einsendung, die wir bekommen haben. Und die würde ich einmal gerne loswerden bzw. vorlesen. Und zwar, hi zusammen. Erstmal wollte ich ein großes Lob für euren Podcast geben. Ich bin zwar noch nicht so lange als Hörer dabei, habe aber mittlerweile schon zahlreiche Folgen nachgehört und finde fast immer etwas Interessantes, was mich auch zum Nachdenken anregt. Kurz zu mir, ich bin seit 17 Jahren als Trainer im Jugendfußball unterwegs, verschiedene Stationen, Dorfverein, leistungsorientierter Verein, Fußballschule, NLZ, Verbandsauswahl, mittlerweile schon einige und vor allem auch unterschiedliche Eindrücke gesammelt. Aktuell bin ich Stützpunkttrainer und Ausbilder für Basiscoach und C-Lizenz im Auftrag von DFB und Landesverband. Nun zu meiner Frage bzw. einer Thematik, über die ich schon länger nachdenke. Sowohl DFB als auch Landesverbände, als auch ihr, predigt, dass vor allem im Kinderbereich kleine Spielformen und damit verbunden viele Ballaktionen für die Entwicklung der Spieler und Spielerinnen von großem Vorteil sind. Da gehe ich auch komplett mit. In unserem Landesverband, und jetzt kommt das Problem, ich weiß, dass dies auch in anderen Regionen gängige Praxis ist, ist es so, dass leistungsorientierte Vereine, also keine NLZs, im Regelfall mit ihren U11-Mannschaften, die ja je nach Kreis in irgendeiner Form vom Kleinfeldformat, also maximal 7 gegen 7 spielen sollten, schon im kreisinternen D-Jugendspielbetrieb angemeldet werden. Also spielen die leistungsstärksten U11-Spieler im Verbandsspielbetrieb schon im 9 gegen 9. Zusätzlich werden auch noch Freundschaftsspiele, selbst gegen andere leistungsstarke U11-Teams, nahezu ausschließlich im 9 gegen 9 ausgetragen. Wenn man mit den Verantwortlichen spricht, wird hier immer eine vermeintliche Unterforderung im Kreisspielbetrieb auf U11-Ebene sowie die Vorbereitung auf die Anforderungen im größeren Feld ab der D-Jugend angeführt. Im Endeffekt werden somit die vermeintlich größten Talente außerhalb der NLZ in ihrem letzten E-Jugendjahr der eigentlich vorgesehenen und ihrer Entwicklung förderlichen Spielform entzogen und schon auf das meiner Meinung nach viel zu große Neunerfeld geschickt. Ist das ein Fehler im System und wird dadurch die Entwicklung der Kinder eher gehemmt? Oder können sich talentierte Kids trotz dem jüngeren Alter schon besser an die Anforderungen des größeren Feldes anpassen, aufgrund besseres Spielverständnis, bessere Wahrnehmung etc.? Und sie profitieren sogar in ihrer Entwicklung durch das höhere Gegnerniveau? Ich bin bei der Einschätzung ziemlich zwiegespalten und würde mich freuen, eure Meinung zu hören. So. Ist jetzt ein vielschichtiges Problem bzw. Thema, das da irgendwie angesprochen wird. Da stecken jetzt ja viele Sachen drin, Spielformate, Talententwicklung, Einschätzung von Trainer zu bestimmten Spielleistungen oder Leistungsstärken ihrer Teams. Was würdest du dem Lorenz denn raten oder antworten oder was waren deine ersten Gedanken, als ich dir die Frage zur Vorbereitung geschickt habe, Sakko?
Also, du beschreibst ja die verschiedenen Ebenen. Und jetzt muss man da jetzt mal unterscheiden, auch, also über was spricht man? Er spricht hier von Leistungszentrum, also allerhöchste Leistungsebene. Und jetzt geht's da um die vor allem U11-Mannschaften, also zweites Jahr E-Jugend.
Aber kein NLZ, sagt er ausschließlich, sagt er ganz bewusst. Er sagt ganz klar, ist es so, dass leistungsorientierte Vereine, in Klammern, kein NLZ. Ganz wichtig.
Ja, okay, das ist tatsächlich wichtig. Okay, gut. Denn, macht das Thema trotzdem nochmal auf, für das Leistungszentrum. Wenn du jetzt mit der U11 bei dir im Kreis spielen musst, weil die Staffel nun mal so eingeteilt ist, dann kann es halt sein, dass du jedes Spiel einfach 30-40-0 gewinnst gegen Gleichaltrige. Und das ist nicht gut. Also im besten Fall sind die ja gleichaltrig, weil es auch eine U11 ist. Im Zweifelsfall hat der Gegner nur eine E-Jugend, die besteht aus U11 und U10-Jahrgängen. Heißt, du bist zum einen älter als die Hälfte deiner Gegner und dann bist du auch noch so selektiert, dass du auf einem komplett anderen Leistungsniveau unterwegs bist. Diese Spiele ergeben einfach keinen Sinn. Also das sollte man nicht machen und die meisten Bundesligisten, die da die Chancen haben, tun das ja auch nicht mehr, sondern organisieren sich den Spielbetrieb dann in eigenen Ligen selbst oder sind aus dem Regelspielbetrieb dann raus, was auch immer. Ich weiß noch, damals, ja, auch in Hoffenheim, das war bei der U12 ein Thema, weil du mit der U12 dann die Jugend quasi diese Kreisstaffel dann mitspielen musstest. Und da war es dann eine ähnliche Konstellation. Da warst du zumindest noch jahrgangsjünger und trotzdem war es dann aber, ja, way too much. Klar, du hast auch deine Spielform gespielt im 9 gegen 9, aber diese Spiele, da, also, das hat keinem gut getan. Also, die Gegner sind damit nicht besonders guter Laune gekommen. Naja, okay. Er spricht jetzt von keinem Leistungszentrum, sondern einer leistungsorientierten U11, die sich aus welchen Gründen auch immer da zusammengefunden hat. Entweder weil der Trainer die da zusammengesucht hat, weil er Glück hatte, wie die Kinder dann in die Schulklasse gegangen sind und dann haben sich da 10 sehr gute Kids gefunden. Oder der Verein ist in Summe leistungsorientiert. Das können wir jetzt aus der Frage ja nicht ganz schließen, aber wir haben eine U11, die sehr gut ist.
Wir haben mehrere U11. Also er beschreibt ja schon ein System dahinter. Es ist jetzt ja kein Einzelfall, sondern er sagt, seine Erfahrung in dem Verbandsgebiet und auch in anderen, die hatte er ja scheinbar, weil er hat ja seine Position beschrieben. Also scheinbar ist es gängige Praxis. Das ist kein Einzelfall, darauf möchte ich nochmal hinaus.
Ja, okay. Aber die haben ja die gleiche Problematik. Also wenn du in deinem Regelspielbetrieb teilnimmst als jahrgangsreine Mannschaft, spielst du dann im Zweifelsfall auch gegen jahrgangsgemischte Gegner. Du spielst in einer zufällig eingeteilten Staffel, weil es vermutlich in der E-Jugend noch keine Leistungseinteilung gibt. Und selbst wenn, ist der Kreis, in dem du dich ja misst, so klein, also weiß nicht, in der C-Jugend Regionalliga-Mannschaft, die misst sich ja gegen Gegner im Umkreis von 100 Kilometern und eine E-Jugend-Mannschaft misst sich ja gegen eine Mannschaft im Umkreis von 10 Kilometern oder 15 oder 20, je nachdem, wo du wohnst. Heißt, da ist die Leistungsdichte einfach schon nicht so hoch. Und jetzt bist du, aus welchen Gründen auch immer, deutlich besser in Summe. Diese Spiele machen da auch keinen Sinn. Also es macht keinen Sinn, gegen diese Gegner zu spielen. Also davon hat niemand was. Ich glaube, das ist klar, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Jetzt aber, und das ist der Kern der Frage, ist ja, okay, macht der Wechsel jetzt ins 9 gegen 9 Format Sinn? Und dann würde ich sagen, wenn du an einem Spielbetrieb teilnehmen musst, aus vielleicht verbandsrechtlichen Vorgaben oder vereinsrechtlichen Vorgaben, also dass du nicht sagen kannst, nein, ich möchte an keinem Regelspielbetrieb des Verbands teilnehmen, weil da habe ich immer das Problem des Leistungsgefälle in der E-Jugend und wenn ich dann in die D-Jugend wechseln müsste, dann habe ich das Problem mit größerem Spielfeld, aber da wäre es vom Leistungsniveau wahrscheinlich gleicher oder ähnlicher, weil wir jünger sind und spielen gegen ein oder zwei Jahre Ältere, dadurch sind wir leistungstechnisch ähnlich, müssen aber in Kauf nehmen, das 9 gegen 9 zu spielen. Wenn es keine andere Möglichkeit gäbe, dann wäre das für mich die 1B-Lösung sozusagen. Okay, E-Jugend, gleiches Alter, macht keinen Sinn, weil wir alles 30-0 gewinnen. Und die Vorteile, die das kleinere Zahlenverhältnis hat, die werden dadurch komplett zunichte gemacht, dass wir ein komplett unterschiedliches Leistungsniveau haben und überhaupt nicht gefordert werden. Dann wäre die 1B-Lösung, also 1A wäre gleichaltrig, höchstes Leistungsniveau, kleine Spielform. 1B-Lösung wäre gegen ältere, größere Spielform. Und da kommst du dann jetzt quasi nicht drum rum. Und der einzige Punkt, wo ich in der Argumentation nicht mitgehe, und das macht er ja ganz gut auf, weil er sagt, er hat mit den Vereinen auch gesprochen und die sagen jetzt, ja, wir wollen die Kinder vorbereiten auf das 9 gegen 9. Das halte ich für Schwachsinn. Also das ist ein wirklich sehr, sehr schlechtes Argument, Kinder auf irgendwas vorbereiten zu müssen, was sie dann ja sowieso 2 Jahre lang spielen. Also warum muss ich da jetzt ein paar Monate früher oder ein Jahr früher anfangen, die auf irgendwas vorzubereiten? Und mir fällt da immer ein, ich weiß gar nicht, ob du dabei warst oder ob ich da mit Marian war, das war ein Spiel von Eintracht Frankfurt, ich glaube U13, also D-Jugend, das ist jetzt auch schon eine Weile her, das wir gesehen haben. Und da sind ja Kinder, die biologisch sind, die ja 11. Und die haben auch zur Vorbereitung in der Rückrunde der U13 auch mal 11-gegen-11 Spiele gemacht. Jetzt war da dieser 11-Jährige auf dem 11-gegen-11 Feld gegen eine U14, also schon C-Jugend, weil die gegen eine C-Jugend dann die Vorbereitung gemacht haben, die teilweise aussehen natürlich wie 16, 17, 18. Und das war abstrus. Und da habe ich dann gesagt, ich habe ein großes Problem damit, wenn das Kind taktisch die richtige Entscheidung trifft. Also er muss dann jetzt als Außenverteidiger diesen Laufweg starten. Er wird aber in 9 von 10 Fällen keinen Erfolg haben, weil sein Gegner einfach größer ist. Und selbst wenn er den Ball erreicht, hat er dann noch 60 Meter bis zur Grundlinie oder bis zum gegnerischen Tor. Und dieses Kind wird über diese Strecke einfach nur gequält. Es hat gar keine sinnvolle Aktion auf diese 60 Meter. Also das Einzige wäre vielleicht noch so Mentalitätsschulung, dass du sagst, ja, du musst halt jetzt und bist so kotzt. Und dann ist halt die Frage, okay, wie sinnvoll ist denn das eigentlich in diesem Alter? Und das war so verrückt, dass ich gesagt habe, okay, nee, es kann nicht sein, dass das Spielformat so gewählt wird, dass obwohl die Kinder die richtige Entscheidung treffen, eine nachteilige Situation vorfinden. Das funktioniert nicht. Und dieses Vorbereitungsargument, und dann höre ich mit meinem Monolog auch auf, Josh, und weil da wird mich jetzt sehr deine Meinung interessieren. Ich habe das nämlich gehört, eigentlich in einem anderen Zusammenhang, in so einem Business-Podcast aus den USA. Und da hat einer, der hat ein Unternehmen und die haben jeden Tag so 400-500 Buchungen für Termine, für Beratungstermine. Und aus diesen 400-500 Beratungsterminen schließen sie dann eben die Verkäufe ab und machen ihren Umsatz und bedienen die Kunden. Und der hat dann gemeint, ja, also hier, was muss ich denn jetzt machen? Weil wir haben da das Problem, dass wir, wenn da mehr Anfragen reinkommen und das tun sie aktuell, bekommen wir das halt nicht gehandelt. Und dann sagt er ja, also der Berater sagt dann ja, ihr müsst mehr Vertriebler einstellen, also mehr Menschen, die diese Gespräche führen. Aha, ja, okay. Und wie machen wir das dann? Also ab welchem Zeitpunkt macht es denn dann Sinn, dass wir weitere Akquisitionskanäle dazu nehmen? Also aktuell läuft alles über organisch, heißt über ihre Social-Media-Sachen und so. Jetzt war der Gedanke für ihn, wir starten noch mit weiteren Marketingmaßnahmen, um noch mehr Anfragen zu generieren. Und der Berater hat gesagt, ja, wie wäre es, wenn du erstmal genug Leute einstellst, die eure aktuelle Nachfrage bedienen und dann kümmerst du dich darum. Ja, aber das dauert ja ein Jahr, bis wir soweit sind. Sagt er, ja genau, jetzt machst du erstmal das, Schritt 1. Und dann werde ich dir versprechen, du hast einen ganz anderen Kontext auf dein Problem. Denn was du versuchst, und das ist der zentrale Satz, bei dem ich finde, dass er sehr gut auf diese Thematik auch zu übertragen und übernehmen ist. Er hat gesagt, was du versuchst, ist ein Zukunftsproblem zu lösen, das noch gar nicht aufgetreten ist, mit Ressourcen, die dir heute zur Verfügung stehen. Weil der Gedanke ist, mach erstmal Schritt 1, dann hast du mehr Umsatz, mehr Geld, mehr Personen, mehr Personal. Und dann kannst du dich mit diesen mehr Ressourcen um das Zukunftsproblem kümmern, wenn es dann auftaucht. Alles andere ist einfach nur Zeitverschwendung. Und das fand ich jetzt übertragen auf den Kinder-Jugendfußball. Die Leute versuchen dann mit einem biologisch Elfjährigen, den bringen sie in die Situation, 11 gegen 11 spielen zu müssen. Und dann stellst du fest, ja, ich habe gar nicht die Ressourcen eigentlich dafür, um diese 11 gegen 11 Probleme zu lösen und versuch dann daran rumzudoktern. Und das fand ich irgendwie einen sehr charmanten, passenden Gedanken, zu sagen, nö, wir lassen Zukunftsprobleme in der Zukunft und kümmern uns dann darum, wenn sie dann auch auftreten. Heißt, ich bringe nicht eine künstliche Situation zustande, wo ich viel zu kleine Kinder, die auch kognitiv nicht in der Lage sind, diese 22 Menschen zu umreißen, bringen die in eine Situation, die sie mit ihren aktuellen Ressourcen gar nicht lösen können und bin dann sauer darüber, über Fehlentscheidungen, über Dinge, die sie nicht gut machen und so weiter. Und das ist ja völliger Humbug. Und das fand ich so schön irgendwie zusammengefasst, dieses, du versuchst ein Zukunftsproblem, das noch gar nicht vorhanden ist, zu lösen mit den Ressourcen von heute, die dazu gar nicht passen.
Mhm. Okay. Das sind jetzt ganz viele Anknüpfungspunkte. Ich versuche mal nicht alle auf einmal anzureißen, beziehungsweise darauf zu antworten. Auf das, was jetzt quasi als am naheliegendsten war, das Zukunftsproblem mit den jetzigen Ressourcen. Ich glaube, das trifft tatsächlich ganz gut. Das Problem, das ich aber sehe, weil er fragt ja tatsächlich, ist das ein Fehler im System und wird dadurch die Entwicklung der Kinder gehemmt? Das Problem ist, glaube ich, tatsächlich in dem Fall das System, warum das immer wieder auftritt. Denn ich habe auf Verbandsebene halt, außer ich bin jetzt in einem NLZ und da irgendwie in der Talentrunde unterwegs, habe ich ja sehr, sehr begrenzte Möglichkeiten, meinen Spielbetrieb anders zu gestalten. Also ich kann keine Twin-Game-Formate machen, ich kann nicht auch mal ein 7-gegen-7, ein 6-gegen-6 spielen, ich kann auch nicht mal ein 8-gegen-8 spielen, sondern ich habe ja immer die Wahl zwischen E-Jugend 7-gegen-7 oder D-Jugend 9-gegen-9. Es gibt nichts anderes. Und in einer idealen Welt wäre es eigentlich so, in meiner Vorstellung, dass ich als Verband eine maximale Freiheit den Trainern gebe, was den Wettkampfmodus oder was die Spieleranzahl angeht. Und daraus entwickelt sich dann so ein bisschen dieses, ich muss nicht gegen den Verband ankämpfen und jetzt schlage ich dem Schnippchen und sage dem, hey, ich muss hier 9-gegen-9 spielen, damit meine Spieler besser werden, sondern ich mache das mal an einem Wochenende und ich weiß, aber nächstes Wochenende spiele ich wieder ein 5-gegen-5 zum Beispiel. Und ich fände es irgendwie spannend, quasi daraus aus der Ecke rauszukommen, im Sinne von den Trainer oder die Trainer, die ja da diesen Drive haben, zu sagen, hey, wir wechseln jetzt mit einem 11-Jährigen, mit einem 10-Jährigen ins 9-gegen-9, denen quasi so ein bisschen das Handwerk zu legen und zu sagen, schau mal, es gibt so viele Möglichkeiten, andere Spielformate zu machen als dieses 9-gegen-9, das du unbedingt spielen möchtest. Probier doch mal lieber ein 5-gegen-5, 8-gegen-8 aus. Und ich glaube aber, da müsste man irgendwelche Anreize noch schaffen, um zu sagen, hey, der macht das vielleicht auch. Da fehlt mir momentan noch so die Idee, wie das funktionieren kann.
Ja, boah, ich weiß nicht. Normalerweise bist du so nicht drauf. Also, wenn ich was von idealisierter Welt sprich, dann bekomme ich von dir immer um die Ohren gehauen, dass es einfach nicht passt in der Realität. Und diesen Trainern, die jetzt dazu neigen, das 9-gegen-9, also selbst zu entscheiden, das zu spielen, den würde ich nicht die Wahl lassen. Also vor allem in diesem leistungsorientierteren Kontext. Ich müsste für mich als Verein festlegen, was sind die bevorzugten und vielleicht auch die maximalen Spielformate pro Altersstufe. Oder, und das wäre was, das sich vielleicht eher gehen könnte auch, ist eine Anzahl vorzugeben. Heißt, dieses 9-gegen-9, das sind ja nicht 34 Spieltage wie in der Bundesliga, sondern das 9-gegen-9 wird wahrscheinlich, keine Ahnung, irgendwas zwischen 6 und 8 Spieltagen in der Hinrunde und 6 und 8 Spieltagen in der Rückrunde sein. Das ist ja relativ überschaubar. Und dann auch immer zu sagen, okay, du kannst das 9-gegen-9 als Rundenformat spielen, weil das 7-gegen-7 in der E-Jugendstaffel macht tatsächlich halt einfach wegen Leistungsniveau nicht so viel Sinn. Wir haben aber bei uns die Vorgabe, dass diese U11-Jahrgänge dennoch mindestens noch x Spiele in dem 7-gegen-7 und x Spiele vielleicht sogar in dem 5-gegen-5 Format haben. Diese Wettkämpfe musst du als Freundschaftsspieler on top organisieren. Entweder anstelle von Training, also dienstags, donnerstags, oder an einem freien Wochenende. Und dann, glaube ich, kommt man dahin, dass man eine ganz gute Mischform wählt, dass es eben nicht nur um dieses wir spielen nur 9-gegen-9 geht, sondern ja, das 9-gegen-9 ist ein Bestandteil, den wir notgedrungen nehmen müssen. Aber die Hauptkernwettkampfformate, in denen wir glauben, dass die Kinder sich entwickeln, sind eben diese 7-7-5-5 Spieltage gegen leistungsgleiche Mannschaften. Und die musst du halt gezielt ansprechen. Also da trifft man sich in der Mitte, trifft man sich bei einem Verein, beim anderen Verein. Also wenn du vier Mannschaften hast, im Umkreis von 30 Kilometern, die auf dem Niveau sind, dann kannst du ja 8 Spiele organisieren, also 4 Hinrunde, 4 Rückrunde, und dann hast du ja schon mal sehr viel gewonnen.
Ja, das ist ja auch was er ja fragt, also, oder können sich die talentierten Kids trotzdem schon im jüngeren Alter besser an die Anforderungen des großen Feldes anpassen? Das können die talentierten Kids natürlich, und ich glaube, das ist so der große Trugschluss, den diese Trainer, die diese Entscheidung treffen, den die eingehen, nämlich der erste ist, man sieht es halt am Wochenende, man sieht Bundesliga 11 gegen 11, Champions League 11 gegen 11 und denkt, ja, da müssen wir sie jetzt drauf vorbereiten. Also das, was du quasi mit deinem Zukunftsproblem beschreibst. Und man sieht ganz, ganz oft, aber auch, und das meistens sind es ja irgendwie Trainer, die ein bisschen über den Tellerrand gucken, man sieht es ganz, ganz oft aber auch in anderen, ich nenne es jetzt mal Fußballkulturen oder in anderen Ländern auch. Also wenn wir nach Belgien gucken, wenn wir nach Holland gucken, da wird ganz, ganz oft schon, paradoxerweise, weil eigentlich werden die immer als Vorbild hergenommen, was so kleine Spielformen angeht, spielen die ja schon in der D-Jugend oder in der E-Jugend teilweise in 11 gegen 11. Was da aber vergessen wird, ist, dass das natürlich ganz, ganz andere Voraussetzungen sind, weil ich mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit sagen kann, dass ein Ajax-Training in der U11, U12 um Lichtjahre besser ist und um Lichtjahre individualisierter ist auf diesen einzelnen Spieler, als dieses Kacktraining, das dieser U11-Trainer macht, der eigentlich jetzt das 9 gegen 9 mit seiner E-Jugend spielen möchte, damit er sich besser fühlt. So. Und das ist, glaube ich, so dieser zweite Fehler oder dieser zweite Trugschluss, den die, du lachst schon wieder, ist es, was wir dazu.
Nächster Shitstorm wegen Kack.
Nächster Shitstorm. Wer sich angesprochen fühlt, kann sich gerne melden, dann diskutiere ich das mit dem aus. Aber das ist, glaube ich, das zweite Problem. Also, es wird was gesehen. Oh ja, schau mal, Ajax macht das oder die machen das. Das machen wir jetzt unbedingt auch. So, es wird aber nicht gesehen, was auf der anderen Seite noch ist, nämlich dieses extrem individualisierte Training, extrem talentierte Kinder, also nochmal talentiertere als das, was wir in diesen vermeintlichen leistungsorientierten U11-Teams haben, die dann plötzlich 9 gegen 9 spielen. Und wenn ich diesen Trugschluss quasi nicht verfalle, dann kann das funktionieren alles. Aber wenn ich diese zwei Denkfehler habe, also einmal Zukunftsprobleme lösen wollen und das zweite mir Sachen abschauen, ohne quasi das ganze System dahinter zu verstehen, dann funktioniert es nicht.
Ja, weil sich ja da auch schon die Frage stellt, also was ist mit talentierte Kids gemeint? Wenn die dann selektiert worden sind und wie so eine Auswahlmannschaft sind und der Trainer plant ja schon 9 gegen 9 zu spielen in der E-Jugend, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja schon auch da, dass da Kinder für die E-Jugend selektiert werden, die 9 gegen 9 Performance abliefern können. Und dann hast du halt ein Kind, das körperlich akzeleriert ist, der ist im Kopf größer, der ist breiter als die anderen und ist halt einfach nicht mehr 11, sondern ist schon 13. Für den passt das 9 gegen 9 Feld natürlich, weil er auf einem anderen Entwicklungsstand ist. Aber das Problem, und das haben ja Leistungszentren jetzt schon vor mehr als einem Jahrzehnt erkannt, ist, dass wenn ich dann so meinen Kader zusammenbaue, habe ich ja ein Problem, weil ich dann Spieler ausschließe, die sich körperlich einfach nur später entwickeln. Und das wäre meine große Gefahr, die ich in den Vereinen sehen würde, die das in diesen jungen Altersstufen dann so handhaben, dass da Kinder einfach nicht mehr zum Einsatz kommen oder deutlich weniger, nur weil sie die körperlichen Voraussetzungen nicht haben, auf diesem größeren Feld auch Leistung zu zeigen in dem aktuellen Wettkampfformat. Und das müsste ich ja als Verein und als Vereinsverantwortlicher dann ganz klar regulieren, eben genau dadurch, dass ich sage, nein, wir spielen nicht das 9 gegen 9 als ausschließliches Spielformat, sondern ihr müsst das so machen und selbst im 9 gegen 9 müsst ihr die Spielzeiten dann folgendermaßen verteilen auf alle Kinder, weil wir eben nicht nach aktuellem Leistungsstand aufstellen. Wenn du das alles beachtest, dann ist das 9 gegen 9 gar nicht so schlimm, in Anführungszeichen. Und dann hast du da auch eher die Hand drauf und überlässt dem Trainer dann im Zweifelsfall, wie du ihn nennst, den Kacktrainer, auch nicht die Entscheidung, Kinder deutlich weniger spielen zu lassen, was vielleicht super gute Kicker sind, aber eben einfach noch 2 Jahre von ihrer körperlichen Entwicklung hinten dran. Und das ist das Problem, das man unbedingt vermeiden muss. Deswegen, ich glaube, man merkt auch in unseren Antworten, dass die Frage halt super viele Schichten hat. Aber am besten wäre, glaube ich, immer noch, das höre ich jetzt bei uns beiden so als Quintessenz raus, dass wir Spielformate wechseln, dass wir uns nicht auf eins festlegen, dass wir nicht zu früh schon zu groß werden, weil das nur für die Kinder Vorteile hat, für die, also die weiterentwickelt sind. Und um das zu vermeiden, klare Spielzeitenverteilung und Spielzeitenverteilung auf unterschiedliche Spielformate.
Und da kommt wieder mein Satz von vorhin, den ich dem Dino zurückgespielt habe, nämlich weniger ist mehr in dem Fall. Also gerne auch mal Bezug nehmen, gerne auch in den Kommentaren zu diesem Thema, ist ja sicherlich ein immer wieder auftretendes Thema, jetzt nicht nur im leistungsorientierten Bereich, sondern man sieht es, finde ich, auch ganz, ganz oft in den unteren Ligen oder in unteren Ebenen auch. Und jedes Mal denke ich mir, what the heck? Sehr gut, Sakko, ich habe noch, du möchtest noch was loswerden?
Nein, du hast was, das da, finde ich, sehr gut dazu passt jetzt.
Ja, oder? Genau. Ich war nämlich ja wieder fleißig am Wochenende. Ich habe meinen Sonntag bei dem TSV Lohr am Main verbracht. Grüße gehen raus an Rino. Von dem gibt es in den nächsten Wochen auch noch eine Entschuldigung, Sprachnachricht. Hoppala. Auf jeden Fall, ich war beim TSV Lohr am Main, nicht am Rhein. Und wir haben mit denen gemeinsam ein Trainermappenprojekt gemacht und die sind auch schon lange mit dabei. Und da war ich jetzt eben vor Ort bei einem Workshop. Und irgendwann nach dem Workshop bin ich mit Rino rausgelaufen aus dem Vereinsheim und dann haben wir auf das große Elverfeld geguckt, das da vor uns lag, unbespielt.
Habt ihr beide erstmal eine gequarzt?
Ja, auf gar keinen Fall. egal. Genau, weil wir haben auf einem kleinen Court nebendran trainiert, wo ich auch kurzer Hinweis für alle, die planen, einen Kunstrasen zu bauen. Und sagen, das ist so groß und es kostet so viel Geld, es reicht schon ein D-Jugendfeld als Kunstrasen. Das ist so geil, was das einfach mit den Platzkapazitäten macht und auch mit der Trainingsart und Weise. Also man kann da auch sehr gut mit zwei Mannschaften parallel trainieren. Auf jeden Fall, ich bin mit ihm rausgelaufen. Wir hatten als Demo-Gruppen einmal eine U8, U9 und dann das zweite war eine U11, U12, glaube ich, irgendwie so. Und ich habe ihn gefragt, ob ihn bei dem Rasen, der jetzt da vor ihm liegt, schlecht gemäht, aber trotzdem irgendwie schön anzusehen, ist auch ein schönes Städtchen, das Lohr am Main, ob es ihn nicht reizen würde, da wieder eine Herrenmannschaft zu übernehmen, weil ich wusste, dass er in der Vergangenheit eine Herrenmannschaft trainiert hat. Und er meinte, auf gar keinen Fall kann er sich tatsächlich gar nicht mehr vorstellen, weil er eigentlich, also weil für ihn ein elementares Teil, der ihm so viel Freude bereitet, und es geht so ein bisschen eigentlich in die Richtung, was du auch in deiner ersten Antwort am Anfang vom Podcast gegeben hast, weil ein elementarer Teil für ihn ist dort, der wegfällt im Vergleich zum Kinder- und Jugendfußball oder zum Kleinfeldfußball, ist die Intensität und diese Direktheit, die es in diesen kleineren Feldern gibt. Und in einem 11 gegen 11 ist halt alles sehr, sehr groß und dauert sehr, sehr lange und die Wege, du hast es ja vorhin auch beschrieben, die Wege sind irgendwie sehr, sehr lange und es gefällt ihm nicht. Also es gibt keine engen Räume, es gibt irgendwie zu wenig Zweikämpfe, Ballkontakte hat es auch nicht so viele wie im Kleinfeld und bei kleinen Zahlenverhältnissen. Es gibt weniger Einzelaktionen und dieser permanente Handlungsdruck, so da, wo es halt ballert, das fällt irgendwie weg. Und das fand ich irgendwie interessant. Neben dem Fakt, dass er gesagt hat, die Egos, da kann ich ihm zustimmen, die Egos der Spieler werden natürlich, je älter sie werden, desto größer, egal auf welchem Niveau und alle denken, sie spielen Bundesliga. Das ist natürlich nochmal ein zweiter Teil beim Großfeld. Aber das fand ich irgendwie einen interessanten Gedankengang. Da wollte ich einfach mal von dir die Meinung hören. Wie siehst du das denn? Also kannst du da nachvollziehen, was Rino und ich quasi gespürt haben, als wir aufs große, weite Feld geguckt haben und gedacht haben, nee, eigentlich wollen wir beim Klein- und Kompaktfeld bleiben?
Ja, klar. Ich glaube, das kann man schnell und einfach nachvollziehen. Ich glaube aber fast, dass das mit dem Leistungsniveau zusammenhängt, dass man da trainiert. Denn wenn du eine Bundesligamannschaft trainierst, dann ist das 11 gegen 11 schon auch sehr intensiv, mit einer extrem hohen Aktionsdichte. Das ist nochmal eine andere Ebene. Ich glaube, wenn man sich dann die Aufteilung von den Mannschaften so bei diesen Abstößen anguckt, dann schickt der Torwart die auf die eine Seite und dann stehen ja 20 Spieler auf einem Fünftel dieses Spielfeldes zusammengepresst. Das ist schon wahnsinnig eng.
Wenn es reicht.
Ja, wenn es reicht, vielleicht ist es noch kleiner, ja. Und sobald du im Ballbesitzspiel dann auch in der gegnerischen Hälfte bist und so weiter, ist alles brutal eng und die können natürlich durch ihre Körperlichkeit diese Räume auch schneller belaufen und auch durch die geistige Frische, die sie dann vielleicht auch haben. Also deswegen würde ich sagen, ja, es gibt wahrscheinlich irgendwo die Überschreitung eines Leistungsniveaus, da wird es dann mit Erwachsenen auch deutlich enger, auch wenn man U19 Bundesliga guckt beispielsweise, das ist ja auch nochmal was ganz anderes, als wenn du dir die B-Jugend aus dem Dorfverein anschaust. Also
es ist aber nochmal was ganz, ganz anderes als Erwachsenenfußball. Habe ich die Woche einen spannenden Artikel auf LinkedIn von Ralf Landwehr, wo er da auch dazu Bezug nimmt, weil er sagt, die haben sich in U19 Manchester City diese Liga 2 für alle zweiten Teams quasi Zweitvertretung der Premier League Mannschaften. Und da war seine Erkenntnis, das sind alles hochtalentierte Kicker, die sind alle unfassbar gut, aber was da halt komplett abgeht, ist einfach weiterhin diese Intensität und das Physische, das du halt im Erwachsenenbereich dann tatsächlich doch noch hast.
Ja, gut, aber ich meine, da reden wir jetzt über das letzte Promille an Qualität in dieser Pyramide. Aber das, über was du und Rino ihr euch unterhalten habt, das ist ja nochmal was ganz anderes. Und da kann ich es 100% nachvollziehen. Es macht dann natürlich viel mehr Bock, dann die UC in der Ruhe 11 zu coachen, mit Kindern, die dann halt auch Lust haben, und dadurch kommt eine Intensität rein und du kannst deine Formen ja auch anbieten und die Kinder haben auch noch Lust, diese Formen zu spielen. Also meine kleinen Ausflüge in den Erwachsenenbereich, die immer nur sehr, sehr, also einzelne Trainingseinheiten betreffend waren, ist so, dass die das 1 gegen so ein 1 gegen 1 zum Beispiel spielen die schon auch mal, aber man merkt, dass sie manchmal nach einer gewissen Zeit die Lust an diesen ganz kleinen Spielen verlieren und schon auch Bock haben, dann diese großen Sachen zu spielen. Vielleicht auch, weil sie es nicht gewohnt sind. Also ich komme
ja
dann
auch. Ja, ich glaube, das ist viel Sozialisierung. Ja.
Ja, das ist ein guter Punkt. Das kann sein. Heißt aber im Umkehrschluss, man könnte, also glaubst du, man könnte so eine Mannschaft umerziehen sozusagen? Also du hast eine erwachsene Mannschaft und trainierst ja einfach 3 Jahre. Hast relativ wenig Fluktuation im Kader, dass du dann einfach sagst, ja, ich würde das, was ich bei der E-Jugend habe, würde ich dann auch irgendwann hinbekommen?
Bis zu einem gewissen Maß sicherlich. Gibt auch diesen ITK-Vortrag von vor 15 Jahren von Ralf Rangnick, als er bei RB noch relativ operativ, also viel operativ unterwegs war. Und da hat er erklärt, warum er halt gerne junge Spieler verpflichtet, junge talentierte Spieler, weil halt die Festplatte noch nicht so voll gespielt ist mit ja, ich könnte eigentlich auch noch ein bisschen weniger machen und Ballbesitzfußball ist eigentlich nicht so ganz so anstrengend wie dieses Umschaltding, was wir machen. Ja, glaube ich schon, auf jeden Fall. Glaube ich auf jeden Fall. Möchte da aber kurz kleiner Erfahrungsbericht von mir selber, weil ich, also wenn ich mich jetzt beschreiben müsste als Trainer so von der grundsätzlichen Idee, dann finde ich es im Kinder- und Jugendfußball schon auch sehr, sehr geil, schnelles Umschalten des Baller, da ist viel Chaos drauf. Und bei meinem Ausflug in den Erwachsenenfußball hat sich das sehr, sehr stark geändert. Und ich habe sehr viel Freude an einem vermeintlich gepflegten Positionsspiel gefunden und sehr viel Struktur im Spiel mit Ball, eigentlich auch gegen den Ball, was, glaube ich, schon auch daher rührt, und jetzt kommt natürlich dieses Niveau-Thema, das du angesprochen hast vorhin, mit dazu, dass halt nur Ballern, wie es im Kleinfeld und von der Intensität im Kompaktfeld ist, funktioniert halt auf dem Großfeld nicht, wenn du halt nicht, weiß ich nicht, 11 Joshua Kimmichs oder 11 Upamecanos auf dem Platz hast, dann ist es halt sehr, sehr schwierig, das quasi so umzusetzen.
Ja, also ich glaube, das liegt dann aber auch an dem Thema Ressourcen, das wir vorhin besprochen haben. Also die Mannschaft hat, also genau das, stellt ja auch andere Ressourcen zur Verfügung, um andere Dinge und eine andere Art des Spiels dann auch mal ausprobieren zu können. Und also alleine, wenn du dir die durchschnittliche Ballbesitzphase einer E-Jugend oder D-Jugend anguckst und die vergleichst mit einer durchschnittlichen Ballbesitzphase jetzt auf Herrenniveau, die wird automatisch ja länger, weil
das Spielfeld aber größer ist.
Genau, weil Spielfeld größer, weil aber auch die Spielanlage, also das, wie gespielt wird, ist dann ja auch, also den Klassiker, den man ja immer sieht im Herrenbereich, finde ich, ist so dieses Verlagern, also von einem Außenverteidiger zum anderen im Spielaufbau. Oft ohne Idee, also ohne, warum machen wir das eigentlich? Und dann ist der Ball halt einfach mal da 20, 30 Sekunden nur ein bisschen am Hin und Her wackeln, ohne dass der Moment überhaupt erkannt wird, wann wir dann vertikal spielen wollen. Und ich glaube, das beruhigt das Spiel in Summe ja schon ein bisschen. Größere Spielfelder, Spieler, die eher sicherer sind im Ballbesitz und dann auch noch dieses vielleicht nicht ganz in der extremen Risikofreude zu haben, sondern auch, wie sie sozialisiert sind, der Innenverteidiger, Außenverteidiger, die dürfen halt keinen Fehlpass spielen. Deswegen gibt es aber auch wenig mutige Pässe. Und das ändert sich. Hypothese. Glaubst du, sowohl die Trainer wie auch die Mannschaften dann werden einfach vorsichtiger? Also dass Fehlervermeidung mit steigendem Alter ein größeres Thema ist als jetzt bei den Kleinsten, wo ich dieses Fehlervermeiden gar nicht so sehr im Fokus habe.
Nee, ich glaube, das ist sehr, sehr Spieler- und Mannschafts- und Trainerabhängig. Also ich habe in letzter Zeit einige F-Jugend- und E-Jugend-Wettkämpfe gesehen und muss sagen, auch da ist sehr, sehr viel Fehlervermeidung. Also dieses Idealbild, das wir haben von, die sind alle mutig und dribbeln wie wild los und suchen sich hier 1 gegen 1 und suchen sich hier 1 gegen 2. Das hast du ganz, ganz oft, finde ich, bei nicht ganz so guten Mannschaften, aber bei Mannschaften, die quasi nicht ganz so gut gecoacht oder nicht ein ganz so förderliches Umfeld haben, hast du das auch ganz, ganz oft. Also ich würde eher sagen, das ist nicht altersabhängig, sondern Trainer- und Mannschaftsabhängig im Sinne von, was gibt der Trainer den, oder was für einen Rahmen schafft der Trainer oder der Verein für diese Mannschaft, für diesen einzelnen Spieler.
Also ja, aber das sind ja
wahrscheinlich im Herrenbereich genauso oder im Damenbereich genauso viel Kopflose, die einfach jedes Mal ins 1 gegen 1 gehen. Du wirst halt irgendwann deutlich klarer zusammengeschrien von allen Seiten als jetzt im Kinder- und Jugendbereich.
Ja, aber das ist ja dann auch wieder eine Form von Entwicklung, die erst stattfindet dann über die Jahre hinweg, weil dieses Vorsichtige hat ja eigentlich immer im Blick, das Ergebnis zu schminken. Also ich müsste ja nicht vorsichtig spielen, wenn niemand Tore zählen würde. Weil da wäre es mir dann eigentlich egal. Und da würde ich dann sagen, ja, dribbel doch einfach mal, mach doch mal. Heißt, ich entscheide mich ja dann nur deswegen in meinem Coaching oder auch als Spieler in der jeweiligen Situation dagegen, weil ich die Sorge habe, dass es negativen Einfluss auf das Ergebnis nimmt. Und das sind vielleicht dann auch Coaches, die es so natürlicherweise eher nach oben spült, auch in die älteren Altersstufen. Weil wenn du dann mit deiner A-Jugend, die ja auch eigentlich den Zweck hat, Spieler auszubilden und besser zu machen, schon anfängst, die Ergebnisse zu kaschieren, ist die Wahrscheinlichkeit nun mal vielleicht auch ein bisschen höher, dass du dann irgendwann die zweite Mannschaft oder erste Mannschaft in deinem Heimatverein übernimmst. Und das sind, glaube ich, Mechanismen, die schade sind, weil dadurch eben nicht mehr die Entwicklung des einzelnen Spielers im Vordergrund steht, sondern du eben drauf guckst, okay, wie können wir bestmöglich Einfluss auf das Spielergebnis nehmen? Und je früher das anfängt, desto schlimmer ist es wahrscheinlich für die Entwicklung der Kids, weil auch so dieser Klassiker, der Jugend, der Torwart und der Innenverteidiger, die schlagen die Bälle lang vor, weil da ist die Wahrscheinlichkeit gering, ein Gegentor zu bekommen. Und meine beiden Abwehrspieler bleiben hinten stehen als doppelter Libero, weil dann die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass wir uns ein Kontertor fangen. Weil jetzt habe ich mit diesen beiden Entscheidungen nicht nur das Spiel für die ganze Mannschaft und den Gegner kaputt gemacht, sondern auch noch die Spielerentwicklung in einen Rahmen gepackt, in dem sie nur noch sehr schwer stattfinden kann.
Spannend. Auch hier sehr, sehr gerne Bezug nehmen, Podcast at advance.football oder bei Spotify hier unter der Folge kommentieren. Sakko, vielen Dank für eine sehr interessante Folge und ich freue mich schon auf nächste Woche, wenn es die nächste Einsendung gibt. Die wird von Stefan kommen, wenn mich nicht alles täuscht. Bin ich schon mal gespannt und euch Zuhörern, Zuhörerinnen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, Sakko.
Tschüss.